Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Martin Durrer. Schleppend, dickflüssig strömt der Song von der Bühne. Man würde wetten, dass diese Musik bald vergessen geht. Aber die Wette ist verloren, bevor sie abgeschlossen ist. Das Publikum ist begeistert. Die Worte sind hier wichtiger als die Töne. Die Worte erklären, warum die Lissabonner Gruppe De Olinda dieses Frühjahr einen Hit gelandet hat. Ich gehöre zur Generation, die keinen Lohn bezieht. Und das stört mich nicht einmal. Wie blöd ich doch bin. Und dann, wie blöd ist eine Welt, in der man studieren muss, um dann Sklave zu sein. Das wirkt, das einschläfernde Selbstporträt weckt auf, aber nicht dauerhaft. Resigniert, fast fatalistisch verfolgt Portugals Bevölkerung weiter den eigenen Untergang. Aber noch einmal macht ein Hit die Runde. Diesmal als Videobotschaft im Internet.
What do the Finns need to know about Portugal?
Was müssen die Finnen über Portugal wissen? So fängt die Lektion an.
The blue cross on white background was the Portuguese flag 800 years before being the Finnish flag. We are one of the oldest nations in Europe.
Das blaue Kreuz auf weißem Grund war einmal Portugals Flagge, 800 Jahre bevor es die finnische wurde. Wir sind eine der ältesten Nationen Europas. Aber warum müssen die Finnen das wissen? Weil sie sich gegen die EU-Finanzhilfe für Portugal gewehrt hatten, weil sie fanden, wer sich so fahrlässig verschulde, solle sich selbst aus dem Schlamassel helfen. Im Süden war man etwas beleidigt und die Handelskammer von Cascais ließ darum die Antwort im Internet zirkulieren.
We invented the maritime compass. We invented the breech cannon.
Wir haben den Seefahrtskompass erfunden. Wir haben die Hinterladerkanone erfunden. Wir haben vorfabrizierte Steinhäuser erfunden. Wir haben die Prepaid-Karte für Handys erfunden. Und so weiter. Die Botschaft ist nicht ohne Selbstironie und Adressat sind wohl letztlich die Portugiesen selbst, die ihr Land nicht kennen und ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzen. Es wäre wohl nicht möglich gewesen, Portugal seinem Schicksal zu überlassen. Das haben am Ende auch die Finnen eingesehen und nachgegeben. Tatsächlich aber kann sich Portugal selber helfen. Das Land hat Stärken, die man oft übersieht, manchmal auch in Portugal selbst. Manchmal. In Ponte de Lima ist man stolz auf die eigenen Stärken und sieht sich schon fast als Modell fürs ganze Land. Bürgermeister Victor Mensch preist seine Gemeinde als Oase in Portugal.
Ponte Lima ist um oásis do ponto de vista da gestão municipal em Portugal. Nós temos uma saúde financeira invejável.
Wir haben eine beneidenswerte Finanzsituation und im Gegensatz zu 75% aller Gemeinden im Land haben wir keine Schulden.
Portanto, consegue fazer investimentos. E consegue ainda ter aqui conjunto de benefícios fiscais aos cidadãos e às empresas.
Wir sind in der Lage zu investieren und unseren Bürgern und den Unternehmen sogar Steuererleichterungen zu gewähren. Das können nur sehr wenige Gemeinden im Land. Wir haben rechtzeitig gespart und nie Geld ausgegeben, wenn wir keins hatten. Ponte de Lima liegt in der Region Minho im hohen Norden Portugals. Das kleine Städtchen war schon da, als es Portugal noch nicht gab. Es ist ein Ort, der getränkt ist mit Geschichte. Und diese Geschichte ist heute sein Kapital. Sieben Kilometer außerhalb des Städtchens auf einer Anhöhe thront das kleine Schloss Galheiros, mitten in einem üppigen Park. Unter vier riesigen Magnolienbäumen plätschert ein Brunnen. Aus dem Tal weht es Kirchengesänge himmelwärts. Sonntagabend. Conde Francisco Calheiros führt durch sein Schloss, das er in ein kleines Hotel umfunktioniert hat.
Vamos subir a escada, que é uma escada de caracol. E muito interessante, antiga.
Steigen wir die Treppe hoch, die alte Wendeltreppe zum Turm, sagt der Graf und geht voran. In einem engen Raum voll überladener Büchergestelle öffnet er ein Fenster.
Daqui vê-se tudo. Vê-se, tem uma vista fantástica. Uma vista a perder de vista.
Von hier sieht man alles, den französischen Schlosspark, die Obstgärten, Weinberge und den silbrigen Olivenhain. Und die weite, saftig grüne Landschaft des Minho. Da und dort schimmert ein rotes Ziegeldach aus der grünen Blätterflut und man ist sicher, dass man es tags darauf nicht mehr sehen wird, weil es die Natur bereits verschlungen hat. Vor 25 Jahren hat Francisco Calheiros hier angefangen mit seinen Tourismusprojekten. Alte Herrschaftshäuser werden renoviert und mit Geldern der EU in gediegene Absteigen verwandelt. Im Norden Portugals ist daraus ein dichtes Netz solcher Edelherbergen entstanden, das sich auch schon weit in den Süden des Landes ausdehnt. Ponte de Lima verdankt seinen Wohlstand ganz wesentlich den Gästen aus dem In- und Ausland. Aber nicht nur. Francisco Calheiros treibt mit immer neuen Projekten die regionale Entwicklung an und nutzt dabei geschickt die Brüsseler Finanzquellen.
PRODER, Programa de Desenvolvimento Rural, que apoia na região um conjunto de projetos na área do desenvolvimento rural.
Das Programm für ländliche Entwicklung hat das Tourismusgeschäft gefördert, aber auch kleine Unternehmen. Wir unterstützen die Gründung von Firmen. Einige davon wirtschaften äußerst erfolgreich und halten sich auch gegen internationale Konkurrenz. Sie exportieren ihre Produkte. Auch Ponte de Lima spürt die Krise, aber die kleine Stadt im Norden ist besser gerüstet als andere. Die Gemeindekasse hat einen Überschuss von 11 Millionen Euro und die Arbeitslosigkeit liegt mit 9% wenigstens unter dem nationalen Durchschnitt, der mittlerweile bereits auf über 12 gestiegen ist und mit Sicherheit noch weiter steigt. Portugal braucht mehr Unternehmen und weil Neugründungen in der Krise seltener werden, hofft man auf ausländische Firmen. Bürgermeister Mensch bleibt aber skeptisch.
Nós temos problema muito, muito grave in Portugal, que é a questão da burocracia. Eu verifico que, efetivamente, alguns empresários que vêm para Portugal têm algumas dificuldades de trabalhar com a administração.
Das große Problem Portugals ist seine Bürokratie. Unsere Verwaltung ist zu langsam, zu kompliziert. Unternehmen, die sich in Portugal installieren wollen, haben Schwierigkeiten im Umgang mit unseren Behörden. Die müssen schneller werden, wendiger. Sie müssen Lösungen anbieten und nicht Hindernisse aufstellen. Dem stimmen Unternehmer zu. Er sei völlig einverstanden mit dieser Analyse, sagt etwa Francisco Laranjeira, Landesdirektor der deutschen Enercon, die in der benachbarten Hafenstadt Viana do Castelo Windenergieanlagen baut.
Esses fatores de reformas estruturais têm demorado anos. E mais uma vez foram agora diagnosticados. Ou seja, há imensos diagnósticos.
Die Strukturreformen sind im Verzug hier, seit Jahren. Die Diagnose ist längst bekannt, es gibt zahllose Studien, aber wir haben dann immer Mühe, von der theoretischen Erkenntnis eines Problems zur Tat zu kommen. Aber das muss jetzt passieren. Dennoch, die Stellung von Enercon ist in Portugal vergleichsweise komfortabel, denn die Förderung erneuerbarer Energien gehört zu den strategischen Zielen des Landes, das sich von teuren Energieimporten unabhängig machen und dafür seine natürlichen Ressourcen Wind, Wasser und Sonne nutzen will. Gleichzeitig setzt die Regierung auf Zehntausende neue Stellen in diesem Sektor. Die fast lautlosen Windräder, von denen schon Hunderte installiert sind in Portugal, kommen aus einer lärmigen Umgebung. In drei Fabrikhallen werden Rotorblätter, Türme und Generatoren gebaut. Rund 1600 Angestellte beschäftigt Enercon hier. Fast alles ist Handarbeit. Roboter sind für diese Produktion nicht geeignet. Gut ausgebildete Fachkräfte aber sind Mangelware in Portugal. Diese Leute arbeiten hier auf einem Gebiet, das für sie ganz neu ist, sagt die Ingenieurin Joana Pimenta. Wir müssen sie selbst ausbilden, damit sie diesen Job machen können. Pimenta leitet die Fabrikation der Generatoren.
Ao funcionário, o que é que nós fazemos? Nós pedimos que tenham conhecimentos em máquinas elétricas. Temos muitos que vieram de instalações elétricas.
Wir haben natürlich elektrotechnische Kenntnisse vorausgesetzt, sagt Joana Pimenta. Und solche Leute waren damals auf dem Markt zu finden, weil die Baubranche einbrach und viel Personal entließ. Für uns war das ein Vorteil. Wir fanden Leute, die gute Basiskenntnisse hatten. Dann wurden sie hier gründlich geschult, weil keiner von denen zuvor je einen Generator gebaut hatte. Nach der Ausbildung aber waren das hervorragende Arbeitskräfte. Dass große Konzerne, aber auch kleine Unternehmen mit hochspezialisierter Produktion ihr Personal selbst ausbilden müssen, ist normal in Portugal, denn die Berufsbildung ist mangelhaft. Sie war nach der Nelkenrevolution abgeschafft worden, weil die revolutionäre Regierung gleiche Bildung für alle dekretierte und Klassenunterschiede verhindern wollte, die sie damit erst recht zementierte. Bis heute ist kein solides System mehr aufgebaut worden. Darum die offensichtlichen Mängel. Joana Pimenta nickt und stimmt zu. Widerwillig.
Eu não posso discordar do que está a dizer. Eu gostava de discordar, mas não posso, porque os cursos profissionais em Portugal existem, poucos, e não têm, eu penso que deveriam ter um sistema, por exemplo, idêntico à Alemanha. Na Alemanha,
als Portugiesin möchte ich natürlich widersprechen, aber ich kann nicht. Es gibt zwar Berufsschulkurse, aber wenige und sie sind ungenügend. Wir müssen ein System haben, wie ich es in Deutschland gesehen habe. Da werden die Lehrlinge von Anfang an praktisch und theoretisch ausgebildet. Und mehrere Jahre. Hier nicht. Hier ist der Kurs selbst rein theoretisch und dann macht man 6 Monate lang ein Praktikum, manchmal auch nur 2 oder 3. Das ist in jedem Fall sehr wenig. Auf diesem Gebiet muss Portugal noch viel investieren. Als die Regierung die deutsche Firma ins Land holte, hatte sie mehr im Sinn, als zu erstklassigen Windenergieanlagen zu kommen.
Iriam ser dadas capacidades de potência instalada, mas simultaneamente nesse concurso, quem ganhasse teria que ter projeto industrial associado.
Es sollte eine bestimmte Energieleistung installiert werden, mindestens 800 Megawatt. Gleichzeitig musste man aber ein Industrieprojekt vorlegen, das sicherstellte, dass die Anlagen in Portugal produziert würden, sagt Direktor Francisco Laranjeiro. Damit sind portugiesische Arbeitsplätze gesichert und die technologischen Kenntnisse und Erfahrungen kommen direkt ins Land, das mit diesem Wissen seine Energiezukunft sichern will. Aber Portugal wollte mehr.
Já era uma condição do concurso que cada consórcio deveria evidenciar as suas capacidades para exportação.
Jedes Konsortium, das am Wettbewerb teilnahm, musste seine Exportkapazitäten nachweisen.
E neste momento, nós já iniciamos alguma exportação a partir daqui. Nomeadamente, o ano passado, daqui foram exportadas torres para a Irlanda, para a França e para a Itália.
Wir haben mittlerweile bereits zu exportieren begonnen und Türme nach Frankreich, Irland und Italien geliefert. Rotorblätter gehen nach Deutschland und Italien. Bisher haben wir bereits 30 Ladungen mit Komponenten verschifft. Portugals Konzept scheint in Viana do Castelo aufzugehen, denn nach noch nicht einmal 3 Produktionsjahren entsteht ein kleiner Industriecluster, ein Produktionsnetzwerk. Und das heißt wieder, Arbeitsplätze und Know-how kommen ins Land.
A Enercon diria, a ancoragem do cluster. Mas à volta da Enercon, há outras empresas no âmbito deste projeto que se constituíram. Por exemplo, há uma outra empresa alemã, que está aqui instalada em Viana, que se chama Zyertex.
Enercon ist das Herzstück des Clusters, aber es haben sich bereits andere Unternehmen hier angesiedelt, die Elemente für den Bau von Windenergieanlagen liefern. Etwa die Zyertex, die Kohlefasern herstellt für die Rotorblätter. Siemens ist Partner für den Generatorbau. Eine weitere Firma liefert Metallteile für den Turmbau. 2 Spezialtransportfirmen besorgen ausschließlich für Enercon die Logistik, also den Transport von den Fabrikhallen in Viana und Lanjes zu den Baustellen. Dazu kommen die Kabelhersteller, die für den Anschluss ans Netz sorgen, und die Tiefbaufirmen für die Turmbasis vor Ort. Alle diese Unternehmen haben bisher sicher zusätzliche 2000 Arbeitsplätze geschaffen. Eine Erfolgsgeschichte. Aber warum gelingt in Ponte de Lima, in Lanjes, in Viana do Castelo, was andernorts in Portugal nicht möglich ist? José Miguel Sardica ist Historiker an der Universidad Católica in Lissabon. Er holt weit aus, wird dann aber ganz grundsätzlich. Wir sind ein kleines Land, sagt er, am Rand Europas. Wir haben keinen Reichtum, keine Bodenschätze. Wir sind in Europa nicht wichtig. Die Machtzentren sind anderswo. Und wir haben 1975 unsere Kolonien verloren.
E portanto eu acho que em última análise em Portugal nós ainda estamos a reaprender, não é uma coisa tão rápida quanto isso, sobretudo do ponto de vista económico.
Letztlich sind wir daran, uns neu zu erfinden, und das geht nicht schnell, vor allem wirtschaftlich nicht. Wir erfahren, dass wir seit 1974 erstmals in unserer ganzen Geschichte einzig von diesem kleinen Rechteck leben, das wir geografisch sind. Das ist die erste Generation, die sich im europäischen Wettbewerb bewegt und nicht mehr im Wirtschaftsraum der alten Kolonien. Die Revolution 1974 war friedlich, aber das Land hatte sich mit brutalen und ruinösen Kolonialkriegen in Afrika enorm verschuldet. Die Gesellschaft war rückständig, weit entfernt vom mitteleuropäischen Durchschnitt. Der Analphabetismus lag bei 30%. Auf dieser Basis startete die junge Demokratie. Vor weniger als 40 Jahren nahm sie ihren abenteuerlichen Weg aus der politischen Isolation und dem wirtschaftlichen Kollaps. Den gewaltigen Rückstand aufzuholen war ein Kraftakt. Nicht nur wirtschaftlich.
Do ponto de vista educacional, daquilo que se chama a qualificação dos recursos humanos, nós apostámos durante todo o século XX numa escola apenas para alguns.
Aus der Sicht der Erziehung, der Qualifikation der Arbeitskräfte wird ein weiteres Hindernis sichtbar. Wir haben fast das ganze 20. Jahrhundert Schulen gehabt, die für wenige reserviert waren. Das hat erst vor einer Generation geändert. Wir haben es noch nicht geschafft, die Massen qualifiziert auszubilden. Das braucht Zeit. Und der Rückstand in der Erziehung führt zu einem Rückstand in der Wirtschaft. Und der wiederum zu einem politischen Rückstand. Sardica zeigt nach oben, wenn er nach Mängeln im portugiesischen System sucht. Und dabei stimmt er überein mit einem Mann, der ein ganz anderes Feld bearbeitet. Felipe Garcia ist Finanzmarktberater der Firma IMF in Porto. Ein Liberaler, wie er betont. Garcia warnt vor simplistischen Erklärungen. Nicht die Belegschaft in der Fabrikhalle sei das Problem, sondern die Chefetage.
Eu não sou daqueles que considera que a qualificação dos recursos humanos em Portugal é problema ao crescimento, é obstáculo ao crescimento. Não considero que isso seja o caso. Tem a ver com questões, digamos, de governance, de governo.
Ich glaube nicht, dass die Qualifikation der Arbeiter das Wachstum bremst, sondern die Qualität der Führungsequipe. Es geht also um sogenannte Governance-Fragen. Das ist das große Problem in Portugal. Das ist die Ursache unserer Rückständigkeit. Und das gilt nicht allein für Unternehmen, die nicht vom Fleck kommen. Genau das gleiche Problem finden wir in der Verwaltung, in den staatlichen Institutionen, aber auch in Verbänden. Garcia nimmt den Staat ins Visier. Der sei das größte Hindernis überhaupt für Portugals Fortschritt. Ein schwerer Staat, ein allgegenwärtiger Staat, ein kostspieliger Staat.
Perde-se demasiado tempo e recursos dentro das empresas a alimentar e a satisfazer o Estado. E não estou a falar meramente de impostos. Aliás, essa normalmente é até a parte mais simples.
Man verliert in den Unternehmen zu viel Zeit und Ressourcen, um den Anforderungen des Staates mit seinen bürokratischen Zeremonien zu genügen. Ich rede nicht von den Steuern, die wir bezahlen müssen. Das ist noch das Einfachste. Nein, das Problem liegt anderswo. Für fast alles, was man in Portugal unternehmen will, muss man komplizierte bürokratische Prozedere über sich ergehen lassen, die aufwendig sind und viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. Was immer man vom Staat braucht, endet als Kafka-Roman. Keiner in Portugal, der nicht eigene Erfahrungen beisteuern könnte. Aber das bewegt noch nichts. Portugals Gesellschaft scheint völlig durchdrungen von diesem Staat.
Nós falamos muito sobre o Estado. O Estado isto, o Estado aquilo, o Estado aquilo outro. O Estado tem que, o Estado deve fazer, o Estado...
Wir reden viel vom Staat, sagt der Historiker José Miguel Sardica. Wir lagern ihn aus, wir machen ihn fast zu einem menschlichen Wesen. Aber wir begreifen nicht, dass wir der Staat sind. Institutionen sind das, was wir aus ihnen machen, was wir wollen, dass sie sind. Und jeder kann etwas unternehmen. Könnte. Denn offenbar passiert noch nichts. Und man vermutet, hier wirkten die langen Schatten der Salazar-Diktatur. Nein, wehrt Sardica ab.
Nein, nein, vem antes. Isto é traço histórico que nós temos. Quer dizer, se nós pensarmos naquilo que é a nossa evolução histórica em Portugal, o Estado...
Das geht viel weiter zurück. Seit den Anfängen der Zentralisierung im 15. Jahrhundert über den großen zentralisierten Staat im 18. und 19. Jahrhundert Bis zum Estado Novo unter Salazar hatte der Staat immer eine enorme Bedeutung, großes Gewicht. Nie in der ganzen Geschichte hat sich eine zivile, gesellschaftliche, bürgerliche Institution Raum geschaffen, um ein Gegengewicht zum Staat zu bilden. Aber Savica schließt heute eine Götterdämmerung nicht mehr aus. Mit der jüngsten Krise kann das alte Regime implodieren. Nicht wegen seiner Schulden, sondern weil es politisch abgewirtschaftet ist. Für Prognosen ist es zu früh, aber Anzeichen für einen Wandel mag man sehen. Felipe Garcia, der Finanzmarktberater, ist sogar zuversichtlich.
E aquilo que me parece é que agora, nos últimos 5 anos, 10 anos, as pessoas percebem que, por exemplo, ter uma licenciatura já não é suficiente, degree já não é suficiente para ter bom emprego.
Die Leute merken, dass ein Universitätsabschluss keine sichere Stelle bedeutet. Sie stellen fest, dass man sich sehr anstrengen muss, um etwas zu erreichen. Und sie erkennen, dass nichts mehr garantiert ist und dass der Staat gar nicht mehr genug Geld hat, um alles zu finanzieren, was er bisher finanziert hat. So kommt es langsam zu einem Wandel der Mentalität. Es mag eine Ironie der Geschichte sein, dass just der Staat selbst den Anstoß zu seinem Wandel gegeben hat oder haben könnte. Indem er Universitäten förderte und die Gründung junger, innovativer Firmen begünstigte. In Lissabon, in Coimbra, Braga und vor allem in Porto sind schon zahlreiche Unternehmen entstanden, deren Ziel von Anfang an der Weltmarkt war. Es sind oft Hightech-Firmen, die mit ihren Produkten an die Weltspitze gelangen, erklärt Rui Lousa. Er ist Direktor eines solchen Unternehmens, der Fiber Sensing. Sie ist Weltleader auf ihrem Gebiet.
Isto tem muito a ver, se calhar entrando um bocadinho na questão do país, tem muito a ver com todos os fundos que entraram da União Europeia, nem Portugal.
Die vielen Neugründungen haben zu tun mit den Geldern der EU, die in unser Land geflossen sind. Ein Teil dieser Gelder wurde schlecht investiert, ein Teil aber auch gut. Zum Beispiel in Erziehung, Bildung und Forschung. Wir haben heute ein Angebot und ein Niveau an den Universitäten, die nicht mehr zu vergleichen sind mit dem Zustand vor 10, 20 Jahren. Und das schafft die Voraussetzung für die neuen Unternehmen im ganzen Land. Auch Fiber Sensing ist ein Abkömmling der portugiesischen Akademie. Die beiden Ingenieure, die sie gründeten, haben eine vielversprechende Marktlücke entdeckt, sagt Lousa, der Direktor. Monitoring-Systeme.
Estamos a monitorar basicamente tudo. Nesse aspecto, os engenheiros são pessoas interessantes. Porquê? Porque eles olham para o corpo humano.
Die Ingenieure gingen vom Prinzip des menschlichen Körpers aus, der aus einer großen Zahl von Sensoren aller Art besteht und Zustandsdaten des Körpers sammelt und ans Gehirn weiterleitet. Die Forscher entwickelten eine neue Art von Sensoren, die Strukturen und technische Systeme überwachen können und Daten übermitteln über Temperatur, Druck, Verformung und so weiter. Dieses technische Nervenkostüm baut auf neuesten Erkenntnissen der Mikroelektronik und der Glasfasertechnologie auf. Technisch überwacht werden damit Straßen, Brücken, aber auch Kraftwerke, Flugzeuge, Satelliten. Die Startfinanzierung kam von einer Firma, die auf risikoreiche Unternehmensgründungen spezialisiert war, Startups.
Das Finanzamento veio da Innov Capital, que é uma empresa, eu diria, in terminologia anglo-saxônica, uma venture capital.
Das Geld ist teils privater Herkunft und teils vom Staat. Denn sogenannte Private Equity oder Venture Capital Unternehmen, die in anderen Ländern neue Firmen finanzieren, fehlen hier fast ganz.
Ich glaube, dass heute in Dia, und wir haben es von pequenas e médias empresas, que é o caso da Fiber Sensing, o ponto crítico é aquilo que referia há bocado, o financiamento.
Ich glaube, heute ist das ganz große Problem die Finanzierung. Man wird bei jeder Firmengründung vor der Frage stehen, wie finanzieren wir ein Projekt zu realistischen Bedingungen, damit wir überhaupt mal anfangen können? Und woher kommt das Geld, das für die Entwicklung nötig ist? Die Krise wird auch uns treffen, weil unsere Finanzierung teurer wird. Aber wir werden Wege finden. Ich bleibe optimistisch. Was in den letzten Jahren mit einigem Schwung begann, wird sich kaum im gleichen Rhythmus fortsetzen. Selbst an den Universitäten weiß man, dass Forschungsgelder knapp werden. Elvira Fortunato nimmt das gelassen. Sie ist eine der führenden Forscherinnen Portugals und arbeitet an der Naturwissenschaftlich-Technologischen Fakultät der Universidade Nova von Lissabon. Sie weiß, dass sie sich auf den Staat nicht verlassen kann und nicht verlassen will. Denn die Krise ist Normalfall.
Nós andamos em crise desde há muitos anos. Portanto, nós andamos todo ou grande parte do nosso financiamento é financiamento competitivo. Portanto, ninguém nos dá. Nós concorremos a projetos e ganhamos, face à nossa qualidade científica, ganhamos esses projetos.
Ein großer Teil unserer Finanzierung ist Kapital aus dem freien Wettbewerb. Wir beteiligen uns an Projektausschreibungen und erhalten Aufträge aus der Industrie. Das macht uns wettbewerbsfähig. Das zwingt uns, uns immer weiter zu entwickeln. Wir kriegen Geld, wenn wir Ausschreibungen gewinnen. Es ist nicht der Staat, der uns Geld gibt. Und das ist gut, weil dann niemand zurücklehnt und wartet, bis das Geld von der Decke fällt, sondern alle sich bewegen und sich anstrengen, um wieder bei einem Wettbewerb den ersten Platz zu erreichen. Fortunatos Institut hat bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Es forscht im Bereich der Nanotechnologie. Es hat im Auftrag des südkoreanischen Samsung-Konzerns neue Flachbildschirme entwickelt und es hat Aufsehen erregt mit Transistoren auf Papierbasis, die jetzt in der Anwendung mit dem brasilianischen Papierproduzenten Suzano weiterentwickelt werden. Alles hochkomplexe Angelegenheiten, aber Fortunato redet davon mit einer Selbstverständlichkeit, als würde sie erklären, wie ein Büchsenöffner funktioniert. Das Land, das mit Enercon auf Technologietransfer aus dem Norden setzt, transferiert eigene technologische Spitzenprodukte in die Wirtschaftsmächte Südkorea und Brasilien. Auf die Frage, ob sie selbst nicht daran denke, das Land zu verlassen, eins zu suchen, wo der Forschung mehr Mittel zur Verfügung stehen, antwortet Elvira Fortunato fast verwundert.
Não, porque tenho do melhor que há no mundo aqui nesta universidade. Como pode ver e depois pode ver o nosso site, nesta área nós somos líderes. Aliás, os coreanos vêm para cá, os japoneses vêm para cá, os americanos.
Nein, ich habe hier das Beste, was ich haben kann auf der Welt. Das sehen Sie doch. Die Koreaner kommen zu uns, die Amerikaner. Wir sind die Leader. Für Elvira Fortunato ist Portugal bereits auf dem richtigen Weg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.